Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Jahr für Jahr wird in Deutschland ein Vermögen vererbt. Und während sich die meisten Menschen wünschen, dass es keinen Streit ums Erbe gibt, dass die Verteilung klar geregelt ist und so auch anerkannt wird, in der Wirklichkeit sieht das oft anders aus. Erbstreitigkeiten nehmen zu. Das jedenfalls zeigt die letzte Statistik der Deutschen Bank zu diesem Thema, die sich damit beschäftigt. Heute nun wurde vom Statistischen Bundesamt die offizielle Erbschafts- und Schenkungssteuerstatistik für 2018 veröffentlicht. Schenkungssteuerstatistik, was für ein Wort. Und diese Statistik wird ein Thema in dieser Sendung sein. Wie immer am Freitag haben wir dann noch ein Firmenporträt im Programm. Und da werden wir heute das Unternehmen vorstellen, das die Weichen für die Deutsche Bahn herstellt. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Dass der deutsche Aktienindex an der Börse im grünen Bereich startet, also überwiegend steigende Kurse signalisiert, das hatten wir in dieser Woche häufiger, nur hielt das Plus meist nicht lange an. Auch heute sahen wir zum Start in den Handelstag, den letzten in dieser Woche, einen DAX im Plus. Claudia Wehrle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Die Frage liegt auf der Hand, wie hat sich der zunächst steigende DAX bis jetzt weiterentwickelt?
Na, immerhin, er ist im Plus geblieben, konnte sich von seinen gestrigen Verlusten erholen, steht jetzt fast 1% höher bei 11.519 Punkten. Es ist einfach die Hoffnung, dass sich die Amerikaner und Chinesen in Sachen Handelsstreitigkeiten annähern werden, auch wenn noch kein Durchbruch von den Verhandlungen in Sicht sein sollte. Aber immerhin, es sind einfach so erste Schritte auf dem Weg zu einer Einigung.
Und Stand derzeit, was heißt das für die Wochenbilanz, dieses Plus?
Wir hatten ja wirklich ein Wechselbad der Gefühle, Kursschwankungen von 100 oder von 200 Punkten an einem Tag. Das ist mittlerweile keine Seltenheit mehr. Im Wochenverlauf steht der DAX deutlich im Minus über 1% und damit zeichnet sich die dritte Verlustwoche in Serie ab.
Der Euro hat gegenüber dem täglich ermittelten Vergleichswert von gestern durchaus deutlich nachgegeben. 1,1150 US-Dollar lautete der Vergleichswert und der aktuelle Kurs?
Der steht jetzt bei 1,1077 US-Dollar. Das hängt unter anderem mit Aussagen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank zusammen. Ratsmitglied Olli Rehn hatte sich ja in dieser Woche für eine deutliche Lockerung der Geldpolitik ausgesprochen. Die Notenbank solle auf ihrer nächsten Sitzung im September mit einem wirksamen und umfassenden Paket aufwarten. Er sagt das mit Blick auf die Konjunkturentwicklung. In unruhigen Zeiten, da suchen Anleger ja vermehrt nach Möglichkeiten, ihr Geld sicher anzulegen. Deswegen der Run auf deutsche Staatsanleihen, deswegen der Kauf von Gold. Auch der US-Dollar gilt als so etwas wie ein sicherer Hafen. Kurz vor dieser Sendung habe ich mit Antje Präfke über dieses Thema gesprochen. Antje Präfke ist Devisenexpertin bei der Commerzbank. Und von ihr wollte ich zunächst wissen, in unsicheren Zeiten, warum ist denn der US-Dollar so etwas wie ein sicherer Hafen? Und hier ist Ihre Antwort.
In dem Moment präferieren Investoren Anlagemöglichkeiten, die zum einen hochliquide sind. Das heißt, ich kann sehr schnell da rein investieren, man sagt dann reingehen oder auch eben sehr schnell rausgehen, ohne extreme Kurssprünge zu haben. Und andererseits sind das natürlich relativ sichere politische Systeme. Das heißt, ich bin mir auch relativ sicher, dass mir nicht schnell das, was ich dort erworben habe, in irgendeiner Form wieder weggenommen wird.
Sicherer Hafen, schön und gut. In dieser Woche sind aber Signale vom amerikanischen Anleihemarkt gekommen, die auf eine Rezession in den USA hindeuten. Das müsste doch eigentlich gegen den Dollar sprechen.
Ja, das ist so ein bisschen das Paradoxe. Vor allen Dingen, weil ja im Prinzip dieser Handelskonflikt diese Ängste schürt und der Handelskonflikt letzten Endes von den USA angezettelt wurde. Dennoch darf man nicht vergessen, wenn Amerika hustet, bekommt Europa einen Schnupfen. Wir sind alle zusammen auf dieser Welt. Die Wirtschaften sind sehr globalisiert und hängen sehr zusammen. Das heißt, das ist natürlich dann auch die Sorge, dass es in anderen Währungs- und Wirtschaftsräumen zu einer Rezession kommen könnte.
Die amerikanischen Verbraucher leben auf Pump. Sie sind momentan so hoch verschuldet wie noch nie. Das heißt, sie sind davon abhängig, dass andere ihnen Geld leihen. China war bislang der größte Gläubiger der USA. Jetzt sind es die Japaner. Bekommen die Amerikaner sowas wie kalte Füße?
Das glaube ich nicht, dass sie deshalb kalte Füße bekommen, weil dieser Anleihemarkt in den USA ist zum einen riesengroß. Selbst wenn die Chinesen oder Japaner beispielsweise auf einmal diese Anleihen verkaufen würden, das könnte natürlich am Anleihemarkt ein bisschen rumpeln, aber es reicht nicht aus, um die Amerikaner unter Druck zu setzen. Das ist das eine. Und das andere ist, ein Land, das sich verschuldet, braucht natürlich jemanden, der ihm das finanziert. Und das sind in der Regel die Länder, die eben Leistungsbilanzüberschüsse haben. Wer sind das? Beispielsweise wir Deutschen, aber auch die Japaner oder die Chinesen.
Vor diesem Hintergrund, welche Bedeutung hat der US-Dollar?
Der US-Dollar ist nach wie vor die Weltleitwährung. Er wird im internationalen Handel, also auch im Warenhandel, immer noch am allermeisten benutzt. Und die Zentralbanken halten ihn zu über 60% als Reservewährung. Das heißt, diese Stellung ist nach wie vor unangefochten.
Trump, unberechenbar, die hohe Verschuldung der Amerikaner. Welche Risiken sind damit verbunden?
Damit ist natürlich das Risiko verbunden, dass der Dollar irgendwann seinen Status als Weltleitwährung verlieren könnte. Zum einen, weil er eben unberechenbarer wird. Zum anderen aber auch dürfen wir nicht vergessen, der USA ist Zahlungsmittel in vielen Waren, beispielsweise Öl. Wenn jetzt die USA versuchen, ihre Sanktionspolitik über den Dollar zu nutzen, wie das zum Beispiel im Iran ist, das heißt, es werden auch Drittgeschäfte, Drittländer mit Sanktionen belegt, wenn sie mit dem Iran handeln. Das heißt, man kann von der US-Finanzierung abgeschnitten werden. Dann kann das natürlich dazu führen, dass der Markt sich entschließt, möglicherweise eine andere sichere Währung als Zahlungsmittel zu nutzen, beispielsweise der Euro.
Wird der Dollar weltweit gesehen wichtigstes Zahlungsmittel bleiben?
Der Dollar wird noch wichtigstes Zahlungsmittel bleiben, aber je mehr die USA versuchen unter Trump, ihn dazu zu nutzen, in seiner Funktion als Leitwährung ihre Sanktionen umzusetzen, umso mehr ist natürlich auch die Tendenz, dass sich andere Länder und andere Währungen etablieren können mit ihren Währungen, die das nicht tun und dass dann diese Funktion als Leitwährung eben von einer anderen Währung abgelöst wird. Aber das ist ein sehr, sehr langer Prozess.
Das sagt Antje Präfke, die Devisenexpertin bei der Commerzbank.
Ja, soweit der Blick auf den US-Dollar und die US-Anleihen im Umfeld von Trumps Wirtschaftspolitik. Apropos Anleihen, Frau Werle, was tut sich denn auf dem Markt für deutsche Staatsanleihen?
Die sind weiter gefragt, verteuern sich bis 3,80 Euro. Die Umlaufrendite, die sinkt ja Tag für Tag auf immer neue Rekordstände, ist jetzt von minus 0,68 auf minus 0,71% zurückgegangen. Das Gold bleibt teuer für die Feinen und so muss man aktuell 1.513,87 Dollar bezahlen.
Sie können uns Zahlen und Entwicklungen nennen, Frau Werle, weil Ihnen alles angezeigt wird. An der Börse in London war genau das lange Zeit nicht der Fall. Da gab es heute technische Probleme. Sind die inzwischen behoben? Und wissen Sie etwas zu den Ursachen?
Also die Probleme sind behoben, aber immerhin, es gab eine Verzögerung des Handels von einer Stunde und 40 Minuten. Also so einen langen Ausfall, den gab es zuletzt vor 8 Jahren. Aber die genauen Details, die habe ich hier in Frankfurt auch nicht.
Dann zurück zur Frankfurter Börse, an der es zumindest keine technischen Probleme gibt. Irgendein Problem scheint aber die Lufthansa zu haben. Der Aktienkurs bröckelt derzeit. Warum?
Ja, die Fluggesellschaften gehören ja zu den Unternehmen, die unter einem Konjunktureinbruch oder Rückgang in besonderer Weise zu leiden haben, einfach weil Geschäftsreisen zurückgehen, verschoben werden. Auch das Frachtgeschäft lässt nach. Man darf nicht vergessen, in der Branche tobt ein Preiskampf. Und das ist der Grund, weshalb Lufthansa-Aktien auch heute verkauft werden, minus 0,2%.
Und nach Börsenschluss an der Wall Street haben zwei Hightech-Konzerne neue Quartalszahlen vorgelegt in den USA. Die waren besser als erwartet. Hightech haben wir auch in Deutschland. Färbt das ab?
Das färbt ab. Die Aktien von Infineon 2% im Plus.
Und mit zu den Tagesgewinnern gehört auch der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer. Ich habe nichts zu Glyphosat gehört, gelesen oder zugeflüstert bekommen. Was wissen andere mehr? Was treibt den Kurs?
Ja, die US-Behörden haben grünes Licht für ein Phosphatprojekt des Agrarchemiekonzerns im amerikanischen Bundesstaat Idaho gegeben. Und deswegen steigen Bayer-Aktien heute über 2%.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Tatsächlich gibt es keine genauen Zahlen darüber, wie viel Privatvermögen Jahr für Jahr in Deutschland vererbt wird, in Form von Geld, Häusern oder Wertpapieren zum Beispiel. Hier muss geschätzt werden und deshalb ist die Spannbreite auch entsprechend groß. 200, 250, 300 Milliarden in dieser Größenordnung dürfte sich das bewegen. Warum die genaue Summe nicht bekannt ist und was dann die offizielle Statistik des Statistischen Bundesamtes aussagt zur Erbschafts- und Schenkungssteuer, das erzählt uns jetzt alles Mischa Erhardt.
Der Staat kann sich freuen, denn im vergangenen Jahr sind die Einnahmen aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer um gut 6% auf 6,7 Milliarden Euro gestiegen. Damit haben diese Steuern auf hinterlassenes oder verschenktes Vermögen fast wieder den Höchststand aus dem Jahr 2016 erreicht. Unter anderem die gestiegenen Immobilienpreise dürften dabei eine Rolle gespielt haben.
Das kennen wir, wenn wir ein Haus kaufen, genau wie bei der Übertragung oder Vererben oder Verschenken eines Grundstücks. Es wird der Grundstückswert zugrunde gelegt und wenn dieser höher ist, so steigt eben auch die Steuer.
Sagt die Steuerrechtsexpertin beim Bund der Steuerzahler Isabel Glocke. Auffallend ist, dass das steuerlich berücksichtigte Vermögen insgesamt zurückgegangen ist. Die Statistiker aus Wiesbaden führen das darauf zurück, dass Steuererleichterungen oder Verschonungen bei der Übertragung von Betriebsvermögen 2016 beschränkt worden sind. Da nämlich trat eine Erbschaftssteuerreform in Kraft. Grundsätzlich gibt es für jeden, der Vermögen erbt oder geschenkt bekommt, Freibeträge, bis zu deren Höhe nicht besteuert wird. Constanze Trilsch, Vizepräsidentin des Deutschen Forums für Erbrecht.
Wie hoch die Freibeträge sind, das hängt jetzt davon ab, wie eng man mit dem Erblasser verwandt ist oder ob es dort eine Ehe gab. So, und erst wenn das darüber hinausgeht, je nach Steuerklasse und je nach Höhe der Überschreitung des Freibetrags, wird dann eine Steuer fällig.
Bei Kindern beispielsweise, die Vermögen von ihren Eltern erben, liegt dieser Freibetrag bei 400.000 Euro. Die Schwankungen jedenfalls, die von Jahr zu Jahr bei der Höhe der Einnahmen aus Schenkungs- und Erbschaftssteuer auftreten, haben verschiedene Ursachen.
Das kann zum einen daran liegen, dass die Grundstückswerte zum Beispiel steigen, aber natürlich auch, dass die Masse des verschenkten Vermögens oder des geerbten Vermögens steigt. Das hängt so ein bisschen von Konjunktur ab, natürlich auch die Babyboomer, die jetzt irgendwann in Rente gehen und dann vielleicht auch versterben, beziehungsweise auch von rechtlichen Aspekten. Also etwa, wenn eine Reform ansteht, wir haben das kürzlich gesehen, wo die Unternehmen stärker steuerlich belastet werden, auch das kann zu bestimmten steuerlichen Effekten führen, zum Beispiel, weil die Unternehmen dann eben noch bevor das neue Gesetz in Kraft tritt, das Unternehmen auf Kinder oder Nachfolger übertragen.
Sagt Isabel Glocke. Jährlich, so schätzen Experten, werden in Deutschland 250 bis 300 Milliarden Euro an Vermögen verschenkt oder vererbt. Die meisten dieser Vermögensübergänge allerdings tauchen nicht in der Statistik auf, weil sie unter den steuerlichen Freibeträgen liegen. Schenkungen zu Lebzeiten übrigens können sich aus Sicht der Erben durchaus lohnen. Denn alle 10 Jahre erneuert sich der steuerliche Freibetrag. Betroffen von den Erbschafts- oder Schenkungssteuern schließlich ist nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Bevölkerung. Denn die reichsten 10% der Haushalte verfügen über knapp 2/3 des gesamten Volksvermögens. Nach Berechnungen des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung in Berlin verfügen die reichsten 0,1% über 17% des Vermögens in Deutschland. Damit haben diese 41.000 Haushalte durchschnittlich rund 40 Millionen Euro auf der hohen Kante, die sie verschenken oder vererben könnten. Die Experten des DIW fordern deswegen, überzogene Privilegien für Wohlhabende bei der Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen zu reduzieren.
Mischa Erhardt über Erbschaften und Schenkungen. Dazu gab es heute eine neue Erhebung des Statistischen Bundesamtes. Die Bundesregierung will die Verbraucher zügig per Gesetz gegen Kostenfallen bei Verträgen und Abos schützen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Birgit Becker.
Nach den Plänen von Verbraucherschutzministerin Lambrecht soll die Laufzeit von Verträgen für Handys, Fitnessstudios oder Zeitungsabos auf 1 Jahr begrenzt werden. Auch Kündigungsfristen sollen verkürzt werden. Eckpunkte für die Reform waren im März vorgelegt worden. Nun steht der Kabinettsbeschluss an. Am Sonntag berät der Koalitionsausschuss über die Abschaffung des Soli. Einen Vorschlag dazu hat Bundesfinanzminister Scholz vorgelegt, nachdem der Soli für Besserverdiener bleiben soll. Einen Alternativvorschlag gibt es nun vom Bundeswirtschaftsminister Altmaier, nachdem der Soli bis zum Jahr 2026 ganz entfallen soll. Altmaier erklärte dazu im ZDF.
Es muss den Menschen deutlich werden, da bleiben wir nicht stehen. Und deshalb habe ich einen Vorschlag unterbreitet, der die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Finanzen respektiert, der dazu führt, dass wir Schritt für Schritt das Problem angehen und von dem ich glaube, dass er kein Gegensatz, sondern eine wichtige und eine kluge Ergänzung zu dem ist, was wir in der Koalition bereits vereinbart haben.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Beschlusslage laut Koalitionsvertrag ist, dass 90% der Steuerzahler bis 2021 beim Soli entlastet werden sollen. Ein anderes Konfliktthema für den Koalitionsausschuss am Sonntag ist die von der SPD vorgeschlagene Grundrente für Geringverdiener mit vielen Beitragsjahren. Unionspolitiker fordern, dass es dafür, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, eine Bedürftigkeitsprüfung gibt. Das SPD-Konzept sieht das nicht vor und wie der SPD-Politiker Johannes Kahrs im Deutschlandfunk erklärte, soll das auch so bleiben.
Im Kern muss klar sein, dass die Menschen sich nicht vor dem Amt komplett ausziehen müssen, nachdem sie 35 Jahre Beiträge gezahlt haben. Das ist eine absurde Vorstellung.
Der SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs. Der US-Finanzinvestor KKR plant ja, den Axel Springer Verlag zu übernehmen. Und der Plan hat die Zustimmung der Verlegerwitwe Friede Springer und des Vorstandschefs Matthias Döpfner. Auch die Enkel des Verlagsgründers Axel Springer verdienen an dem Geschäft. Ariane Melanie und Axel Sven Springer hätten einen Teil ihrer Aktien an KKR verkauft, teilte der Investor mit. Und dieses Aktienpaket hat nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters einen Wert von gut 250 Millionen Euro.
Birgit Becker mit den Wirtschaftsnachrichten. Wir kommen zum Firmenporträt. Die Bahn investiert in diesem Jahr über 10 Milliarden Euro in die Erneuerung der Infrastruktur. Dazu gehören Bahnhöfe, aber auch Brücken und vor allem das Schienennetz. Und für die Erneuerungen hier werden unter anderem neue Weichen gebraucht, rund 1500 Stück. Hergestellt werden die im Werk Oberbaustoffe in Witten, einem Tochterunternehmen der Bahn. Klaus Deuse hat den Weichenbauer besucht und dabei erfahren, was Herzen und Zungen mit Weichen zu tun haben.
In der fast 300 Meter langen und 100 Meter breiten Halle wird hörbar mit Hochdruck gearbeitet. Es wird gebohrt, gefräst und geschweißt, um dann in weiteren Arbeitsschritten aus diversen Einzelstücken komplette Weichen zu fertigen. Denn Weichen gibt es nicht von der Stange. Für normale Weichen, sagt Michael Nisporek, benötigt man rund 50 Stunden, für doppelte Kreuzungsweichen bis zu 500 Stunden.
Also es gibt eine Weiche, die besteht aus 10 Komponenten und es gibt ganz große Weichen, die bestehen aus 30, 50 Komponenten. Liegt am Radius und so habe ich eine Kreuzungsweiche, eine einfache Weiche, eine doppelte Kreuzungsweiche, da gibt es ja verschiedene Bauformen.
Zugeschnitten auf unterschiedliche Streckenabschnitte im über 33.000 Kilometer langen Schienennetz der Deutschen Bahn, einem der meistfrequentierten in Europa. Über 10 Milliarden Euro investiert die Bahn in diesem Jahr in die dringend erforderliche Erneuerung der Infrastruktur. Dazu gehören auch 1.500 neue Weichen, denn Weichen sind nicht nur die Schnittstellen für einen reibungslosen Verkehrsfluss auf der Schiene, sondern ebenso elementare Bestandteile von Rangierbahnhöfen und Anlagen für die Zusammenstellung von Zügen. Als Leiter der Fertigung im Wittener Werk Oberbaustoffe kennt Diplom-Ingenieur Nisporek jedes Detail einer georderten Weiche, die im Schienennetz der Bahn verlegt wird.
Jede Weiche wird ja hier neu konstruiert. Also es gibt Standardformen, aber die werden immer wieder überprüft. Da wird ein Verlegeplan gemacht, so heißt das. Wie liegt die draußen im Gleis und eine Weichenskizze, wie sieht die genau aus?
Danach erläutert Werksleiter Holger Schwarz abseits des Produktionslärms in seinem Büro, von dem aus er das insgesamt 140.000 Quadratmeter große Betriebsgelände überblicken kann, werden die Weichen auf den Zehntel Millimeter genau geformt und hergestellt. Auch die Weichen für die Hochgeschwindigkeitsstrecken.
Wir haben die Gesamtproduktion aller Weichen hier für DB Netz AG. Es liegen hier rund 67.000 Weichen im Netz und wir sind praktisch hier das Werk, der die Weichen dann herstellt. Nicht nur die Weichen, sondern auch die Hauptkomponenten, die in der Weiche liegen, wie Herzstücke, Zungenvorrichtungen, Radlenker.
Komponenten, die die Züge bei einem Gleiswechsel stabil über die Weichen führen. Herzstücke etwa, über die die Räder auf den anderen Schienenstrang rollen, werden bei hohen Temperaturen in einer Biegemaschine in die passende Form gebracht, wie ein Mitarbeiter in Schutzkleidung in der Fertigungshalle beschreibt.
Bei 400 Grad holen wir die Herzstücke aus dem Ofen raus, um die später weiter zu bearbeiten. So, und wir haben ein geringes Fenster bis 300 Grad. Da müssen wir das verschweißt haben, ansonsten geht das dann wieder in den Ofen, wenn er zu kalt ist. Und das passiert mit den Futterstücken, die angeschweißt werden, sowie mit den Längsnähten auch.
In den Kabinen, in denen die Mitarbeiter die Herzstücke formen, herrschen schweißtreibende Temperaturen von fast 50 Grad. 550 Mitarbeiter insgesamt beschäftigt das Tochterunternehmen der Bahn. Rund 100 von ihnen liefern aus dem bayerischen Schwandorf die erforderlichen Bahnschwellen dazu. Die jährliche Produktion liegt bei über 1.400 Weichen, 2.700 Herzstücken und ca. 4.500 Radlenkern. Rechnet man diese Stückzahlen ins verarbeitete Rohmaterial um, kommen dann die 40.000 Tonnen Stahl zusammen. Der Jahresumsatz beläuft sich auf 220 Millionen Euro. Um die Flexibilität beim benötigten Nachschub zu gewährleisten, wird in Witten an 365 Tagen rund um die Uhr im Dreischichtenbetrieb gearbeitet, sagt Werksleiter Schwarz.
Wir sind so aufgestellt, dass wir für alle wichtigen Strecken Material vorliegen haben und wir können bundesweit innerhalb von 24 Stunden ausliefern.
Geliefert wird Material, das enormen Belastungen standhalten muss. Schließlich rollen über Gleise und Weichen Lasten bis zu 120.000 Tonnen täglich. Vom Personen- bis zum Güterverkehr. Übrigens, selbst der heißeste Sommer kann diesen Schienen nichts anhaben, versichert Michael Nisporek und weist dabei auf eine ofenartige Anlage, in der helle Flammen lodern.
Also die Gleisstücke halten eigentlich jede Temperatur aus, weil die werden ja bei über 1000 Grad bei uns gehärtet.
Im Zuge der aktuellen Schienennetzerneuerung befindet man sich nach den Worten von Werksleiter Schwarz im Plan. Auch bei den Weichen für die Hochgeschwindigkeitsstrecken, obwohl keines der dafür gefertigten Herzstücke einem anderen gleicht. denn bei der Konstruktion und der Fertigung kommt es stets auf den jeweiligen Streckenabschnitt und den dort vorgegebenen Radius an, betont Michael Nisporek.
Wir bauen hier Radien bis 2.500, also für die Hochgeschwindigkeitsstrecken, angefangen bei 190 Meter bis 2.500 Metern.
Weichen, die für Geschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometern, wie etwa auf der Strecke zwischen Köln und Frankfurt, ausgelegt sind. Das setzt bei der Produktion, sagt Fertigungsleiter Nisporek, beim Gang durch die Halle höchste Präzision bei jeder einzelnen Komponente voraus.
Wir sind hier in der Montage der Herzstücke für Hochgeschwindigkeitsstrecken. Und im Gegensatz zu den Herzstücken, die wir gerade gesehen haben, ist diese Spitze hier vorne nicht starr eingebaut, sondern beweglich. Die wird über einen Stellmotor von rechts nach links gezogen. Diese Herzstücke müssen wir einbauen bei Geschwindigkeiten ab 160 km/h aus Sicherheitsgründen. So ein Herzstück braucht auch über 200 Fertigungsstunden und halt eine echte Einzelanfertigung.
Die Bahn kommt, lautete einst deren Werbeslogan. Das Werk in Witten kann mit seinen Weichen dazu beitragen, dass die Bahn in Zukunft auch wieder pünktlicher kommt.
Das Firmenporträt über den Weichenbauer für das Schienennetz der Deutschen Bahn und auch diesen Teil der Serie Firmenporträt können Sie sich jederzeit im Internet noch einmal anhören oder es auch nachlesen unter deutschlandfunk.de. Und um 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Die Betriebe in Deutschland finden nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages wieder etwas leichter Nachwuchs als zuletzt, denn es konnten mehr Lehrstellen als im Vorjahr besetzt werden.
Der Kölner Stadtanzeiger wertet das als gute Nachricht. Erfreulicherweise zeigen sich erste Fortschritte bei der Ausbildung junger Flüchtlinge, auch wenn sich ihre Begleitung angesichts sprachlicher Defizite und kultureller Unterschiede für die Betriebe in der Praxis als mühsamer Weg erweist. Eine mindestens ebenso große Herausforderung ist es, Deutschlands Berufsschulsystem zu modernisieren. Als Exportschlager und Vorbild für andere Länder gepriesen, befindet sich das duale System hierzulande mit den Berufsschulen nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Die Süddeutsche Zeitung meint: Angesichts des Fachkräftemangels und des immer schärfer werdenden Wettbewerbs um die Schulabgänger ist es umso empörender, dass je nach Bundesland 5-10% der Jugendlichen die Schule ohne Abschluss verlassen. Und auch jenseits der viel zu hohen Abbrecherquoten ist das Bildungsversagen einiger Bundesländer unerhört. Ein Land wie Deutschland ohne nennenswerte Rohstoffe und angewiesen auf die Fähigkeiten seiner Bewohner kann es sich nicht leisten, dass Viertklässler nicht richtig lesen und rechnen können. Nach nur gut einer Woche musste der Kohlefaserspezialist SGL Carbon seine Ergebnisprognose wegen falscher Kalkulationen kassieren. Vorstandschef Köhler trat daraufhin zurück. Nach Einschätzung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat er aber nicht alles falsch gemacht. Köhler ging nach seinem Amtsantritt 2014 entschlossen an die Strukturen und verkaufte das ehemalige Kerngeschäft, das sehr stark von der Stahlkonjunktur abhing. Der Vorstandschef stürzte sich voll auf neue und zukunftsträchtige Produkte. Das war richtig. Aber vielleicht war der interne Druck zur Veränderung zu groß, sodass bewusst falsch kalkuliert wurde. Was SGL braucht, sind geduldige Aktionäre und Geld zur Produktentwicklung. Die Börsenzeitung resümiert: SGL bleibt die Dauerbaustelle, die der SDAX-Konzern praktisch die gesamten knapp 6 Jahre war, in denen Köhler an der Spitze stand. Spartenverkäufe, Hybridanleihe, Bond- und Aktienemissionen. Köhler hat viele Hebel in Bewegung gesetzt, um SGL aus dem Tal der Tränen zu hieven. Immer wieder zogen die Großaktionäre mit. Die jüngste Fehlkalkulation dürfte nur der finale Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Und mit dieser Einschätzung endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Stefan Römermann begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einer Reportage über den höchsten Hafenkran Europas, der steht in Rostock. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.